wird gerade bei diesen Medikamenten die Wirkung mit ganz erheblichen Nebenwirkungen erkauft. Und manchmal erlebt ein Patient nur die Wirkung, ohne jede Nebenwirkung. Wir hatten gerade eine Patientin mit einem Dickdarmkrebs, die ist operiert worden, sie hat die Operation einfach so weggesteckt, sie bekam ein Rezidiv, wir haben sie dann mit Zytostatika behandelt, die hat überhaupt keine Nebenwirkungen gehabt, einfach keine. Es war super, wir hatten ihr vorher gesagt, was alles passieren kann, es passierte nichts. Und der blöde Tumor sprach auch noch an, das Rezidiv wurde immer kleiner und alle fragten, ja und wo liegt das Problem? Tja, und ein anderer Patient erfährt alle Nebenwirkungen, ohne irgendeinen positiven Effekt zu haben. Und betroffen nehmen wir dann zur Kenntnis, dass die Heilung des einen Patienten mit dem Leiden eines anderen bezahlt wurde. In solchen Situationen fragen wir uns immer wieder, ob es denn richtig ist, was wir da tun. Und immerhin wissen wir so aus diesem täglichen Erleben, dass es keinen therapeutischen Erfolg zum Nulltarif gibt. Um zu helfen, müssen wir Risiken eingehen. Und es ist ein täglicher Kampf, wenn es ums Abwägen geht, welche Chance denn welches Risiko wert ist. Diese alltägliche Situation im Krankenhaus spielt sich bei der Entscheidungsfindung großer Probleme genauso ab. Nur, dass immer wieder so getan wird, als ob ein risikofreies Leben und ein risikofreies Entscheiden möglich wäre. Ein zwar heftig umstrittenes, aber trotzdem übersichtlicheres Terrain als das der Gentechnologie ist die Atomtechnik. In einfacherer Weise werden einige Probleme unseres Themas an den Fragen zur Atomenergie deutlich. Ich denke, dass uns allen die Risiken von Atomkraftwerken klar sind. Und von engagierten Gegnern der Atomkraftwerke werden diese Risiken auch immer wieder sehr eindringlich wiederholt. Es sollte klar sein, dass es kein absolut sicheres Atomkraftwerk gibt. Allerdings werden selten die Risiken aufgezählt, die sich aus dem Abschalten und Abschaffen der Atomkraftwerke ergeben. Ob es die höhere Umweltverschmutzung durch Verbrennen von Kohle ist, die Gefahr eines Krieges, wenn wir wieder stärker von erdölfördernden Ländern abhängig werden, die Problematik steigender Erdölpreise für Entwicklungsländer, wenn wir die Nachfrage erhöhen, ob man an die Argumente von Umweltschützern denkt, die sich gegen den Bau weiterer Wasserkraftwerke wenden, an die Interessen derjenigen Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz auch von einer gesicherten Energieversorgung abhängt, oder wenn wir an die Gefahren denken, wenn wir Atomstrom aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks beziehen. Bei sachlicher Betrachtungsweise muss deutlich werden, dass es keine risikofreie Entscheidung gibt. Und auch nichts tun ist nicht risikofrei. Leider wird von engagierten Vertretern einer Richtung immer wieder so getan, als ob es die pure Dummheit oder Bosheit der anderen wäre, nicht abgewogen zu haben. Viele Argumentationsgänge zum Thema Gentechnologie versuchen ähnlich demagogisch, eine Seite als ausschließlich vorteilhaft darzustellen. Wir werden es uns nicht so leicht machen können. Wir werden immer im Auge behalten müssen, dass jedes Handeln und jedes Zuwarten Risiken in sich birgt. Wir werden versuchen müssen, diese Risiken und Chancen gegeneinander abzuwägen, um zu einem schlüssigen Ergebnis zu kommen. Und das werden wir nicht schaffen. Ich halte es für fraglich, ob wir als Christen zu einem einvernehmlichen Konsens kommen, der dann auch noch von einer Weltanschauung der bunten Welt als tragfähig angesehen wird. Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin. Wir haben uns im Laufe dieses Referates mit zwei verschiedenen Gebieten naturwissenschaftlicher Forschung zu beschäftigen. Mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Gentechnologie im engeren Sinn beschäftigen sich die Biologen und Humangenetiker. Sie erforschen die Struktur der Chromosomen, der Träger der Erbinformation. Sie entschlüsseln die einzelnen Gene und lokalisieren sie auf Chromosomenkarten. stellen die Verbindung zu bestimmten Krankheiten her und versuchen, Gene in Chromosomen einzufügen. Und dabei betreiben sie vorwiegend Forschung an Viren, Bakterien oder einfachen Pflanzen. Soll ich mal erläutern, was Chromosomen sind? Nö. Und Gene? Das ist natürlich noch eine gemeine Frage. Stellen wissen alle, was das auch so die große Nukleinsäure ist? Also Chromosom ist klar und Gen ist auch klar, sonst sagen Sie es lieber gleich. Also dann machen wir einen kurzen Ausflug. Also, diese Biologen und Humangenetiker, auch die Humangenetiker, betreiben zunächst einmal vorwiegend Forschung an Viren, Bakterien und einfachen Pflanzen. Dass Teile dieser Forschung auf den Menschen anwendbar sind, hat vor allen Dingen mit zwei Tatsachen zu tun. Erstens, der genetische Code ist universell. Das heißt, eine bestimmte Basensequenz in der DNS, in der Desoxyribonukleinsäure, übrigens heißt es heutzutage immer DNA, das ist nur Englisch, Desoxyribonuclein Acid. Also, eine bestimmte Basensequenz in der DNA irgendeines Lebewesens führt in jedem anderen Lebewesen zu genau der gleichen Information. So können Bakterien dazu veranlasst werden, menschliches Insulin zu produzieren. Das ist das Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, was den Blutzucker senkt. Bakterien können also menschliches Insulin herstellen, wenn ihnen der entsprechende menschliche genetische Code eingeführt wird. Aus dieser Universalität des genetischen Codes ergibt sich, dass keine Forschung am Erbgut irgendeines Lebewesens nicht prinzipiell Auswirkungen auf den Menschen haben kann. Die Trennung von menschlichen und nichtmenschlichen Genen ist sachlich eigentlich gar nicht haltbar. Also das ist so ein Gegenargument. Da werden menschliche Gene in Tiere oder umgedreht eingepflanzt, als ob das was mit der Würde des Menschen zu tun hätte oder wenn, muss man darüber nachdenken, warum, aber jedenfalls nicht aus naturwissenschaftlichen Gründen. Vielleicht, meint einer von den Humangenetikern, vielleicht sollte man gar nicht von menschlichen oder pflanzlichen Genen reden. Es gibt nur Gene und die sind universell. Das wirft ein fragwürdiges Licht auf diejenigen, die sich echauffiert haben, als ein menschliches Gen in Schweine eingebracht wurde. Die Bäckerhefe ist ein bisschen weit von uns weg, so rein biologisch betrachtet. Die Bäckerhefe hat 20% der Gene mit uns gemeinsam.
Sehr schmeichelhaft.
Und der Schimpanse über 99,5%. Durch die neuen Methoden, also erstens, auch die Forschung an Bäckerhefe könnte prinzipiell Auswirkungen auf uns haben. Das liegt daran, erstens, weil der genetische Code universell ist. Und zweitens, durch die neuen Methoden der Fortpflanzungsmedizin werden diese genetischen Erkenntnisse und Möglichkeiten jetzt schon auf den Menschen anwendbar. Durch die Methoden der In-vitro-Fertilisation bestehen unmittelbare Möglichkeiten zum Eingriff am Erbgut dieses Menschen in der Retorte. Weiß jeder, was In-vitro-Fertilisation ist? In-vitro-Fertilisation bedeutet Folgendes. Das ist im Augenblick im Experimentalstadium ein befindliches Verfahren, um kinderlosen Ehepaaren doch noch zu Kindern zu verhelfen. Dabei wird Folgendes gemacht, dass der Frau reife Eizellen entnommen werden. Das führt dazu, dass erstmal eine heftige Hormonbehandlung durchgeführt wird, weil ja normalerweise im Rahmen eines Zyklus immer nur eine Eizelle reift. Also es wird zunächst eine ziemlich eingreifende Hormonbehandlung durchgeführt, die dazu führt, dass in den Eierstöcken der Frau mehrere Eizellen gleichzeitig reifen. Die werden unter Ultraschallkontrolle aus den Eierstöcken entnommen und werden dann mit den Spermien des Mannes befruchtet. diesen Teil der Befruchtung, das passiert also außerhalb des Körpers der Frau, diesen Teil der Befruchtung, das nennt man In-vitro-Fertilisation. In-vitro heißt im Glas und Fertilisation Befruchtung. Daraus entstehen dann Embryonen, also die befruchtete Eizelle, die Chromosomensätze der Samenzelle und der Eizelle verschmelzen und die teilen sich. Und zu dem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, dass man an das Erbgut, also an die Chromosomen dieses neu entstehenden Lebens hervorragend herankommt. Das ist auch deswegen von Bedeutung, weil wenn man da ans Erbgut rangeht, sich das natürlich dann auf alle Körperzellen auswirkt und man damit praktisch jede Möglichkeit hat. Dass man jede Möglichkeit hat, ist bisher reine Theorie. Es funktioniert noch nicht. Aber die Betonung liegt in noch nicht. Das heißt, wir haben von zwei Forschungsgebieten her die Möglichkeit, die man zusammenbringt. Wir haben einerseits gentechnologische Maßnahmen und andererseits durch die In-vitro-Fertilisation den Zugriff auf den Kern von Embryonen im absoluten Frühstadium, also auf den ersten Kern. Und genau da liegt das Problem. Durch die Methoden dieser In-vitro-Fertilisation bestehen unmittelbare Möglichkeiten zum Eingriff am Erbgut dieses Menschen in der Retorte. Durch vorgeburtliche Diagnostik, also die Fachausdrücke sind Amniozentese und Chorionbiopsie, durch vorgeburtliche Diagnostik bestehen diagnostische Möglichkeiten am Erbgut des ungeborenen Kindes zur Feststellung von Chromosomenanomalien und Erbkrankheiten. Und das ist ja heutzutage eigentlich eine völlig gängige Methode, dass man älteren Müttern, also die Grenze liegt im Augenblick so bei etwa 35 Jahren, anbietet, dass man eine solche vorgeburtliche Diagnostik macht, weil mit zunehmendem Alter der Mutter das Risiko ansteigt, ein mongoloides Kind zu bekommen. Und das ist eine relativ leichte Untersuchung. Man untersucht die Zellen, die da im Fruchtwasser rumschwimmen, guckt, ob diese Trisomie 21, also dieses Chromosom 21, dreimal vorhanden ist. Und dann weiß man, das Kind ist möglicherweise mongoloid oder nicht. Das Ganze hat sich inzwischen so durchgesetzt, dass Ärzte, die das nicht nachdrücklich empfehlen, verknackt werden. Die werden bestraft und müssen dann die Unterhaltskosten bezahlen. Und es führt natürlich relativ häufig dazu, dass wenn dieses Risiko dazu, dass das Kind mongoloid ist, wenn das nachgewiesen wird, dass das zu einer Abtreibung führt. Problem dabei gibt es gleich mehrere. Erstens weiß man nie, ob die Zelle oder die Zellen, die man da erwischt zur Untersuchung, repräsentativ für das ganze Kind sind. Es gibt es relativ häufig, dass in späteren Reifestadien eines Kindes einzelne Zellen diese Fehlentwicklung aufweisen und dass das für das Kind als Ganzes überhaupt keine Bedeutung hat. Das ist das eine Problem. Das nächste Problem ist, dass diese Amniozentese, also diese Fruchtwasseruntersuchung, das Risiko von 1% beinhaltet, dass das zu einer Fehlgeburt führt. Das Risiko einer 40-jährigen Frau, ein mongoloides Kind zu bekommen, beträgt aber nicht ganz 1%. Und da sieht man schon, wie das gewichtet wird. Trotzdem ist eindeutig, dass derzeit die Empfehlung lautet, jede 35-jährige werdende Mutter sollte diese Untersuchung machen lassen. Also da ist die Tendenz ganz eindeutig. Das ist ganz eigenartig. Bei allen anderen Sachen wird immer abgewogen. Eine medizinische Maßnahme kommt nur in Frage, wenn das Risiko deutlich geringer ist als der Spontanverlauf. Hier ist es anders. Für manche Probleme unserer Thematik ergibt sich erst die Kombination aus genetischen und gynäkologischen Maßnahmen die gehörige Brisanz. Und üblicherweise schieben die verschiedenen Wissensgebiete gegenseitig die Verantwortung für etwaige Fehlentwicklungen und Missbräuche zu. Also die Gynäkologen sagen, das haben wir ja gar nicht gewusst, dass die Gentechniker das können oder demnächst können. Und die Gentechniker sagen, das sollten die Gynäkologen doch gar nicht machen, das war doch für die Bäckerhäfen bestimmt. Welche Chancen sind welche Risiken wert? Das ist der nächste größere Punkt. Und dann haben wir eigentlich gültige Informationen. Die Entwicklung im Bereich der Gentechnologie geht mit einer ungeheuren Geschwindigkeit voran. Auf dem jeweilig neuesten Stand kann man als Laie überhaupt nicht sein. Und dazu kommt, dass das ganze Gebiet sehr kompliziert ist und medizinische oder biologische Möglichkeiten und Gefahren von einem Laien nicht abzusehen sind, sieht doch oft der Spezialist nicht, welche Konsequenzen seine Arbeit in näherer und erst recht in fernerer Zukunft haben wird. Die Komplexität der Materie macht es praktisch unmöglich, zu einem sachgerechten Urteil zu kommen. Und gerade die Ungeheuerlichkeit der Möglichkeiten bei gleichzeitig nicht ausreichender Griffigkeit der Problematik weckt das Gefühl der Hilflosigkeit, des Übergefordertseins und der Angst. Ich habe kürzlich bei einer Diskussion im Fernsehen doch tatsächlich als ernsthaftes Gegenargument gegen Gentechnologie gehört, kam von einer Soziologin, sie sagte, das, was da passiert, also dieses Rumoperieren an Chromosomen und Genen, das kann man ja nicht sehen. Und weil man das nicht sehen kann, deswegen war sie dagegen. Da fällt es natürlich den Biologen vielleicht schon schwer, das Argument ernst zu nehmen. Also die Atomphysiker haben das gleiche Problem und ich glaube eigentlich, dass die Biologen das Problem schon haben, wenn es überhaupt noch nicht um Gentechnologie geht. Und vieles machen wir heutzutage im elektronenoptischen Bereich. Das sieht man auch nicht. Und die Humangenetik ist nicht im elektronenoptischen Bereich. Nun ist Angst allemal ein schlechter Ratgeber, obwohl wir kommen da später noch drauf, man Angst auch als Grundlage für eine komplette Ethik machen kann. Die Angst führt zu Stellungnahmen und Veröffentlichungen, die eher als Panikmache, denn als abgewogene oder vorsichtige Untersuchungen zu werten sind. Auf der anderen Seite begegnet man auch heute noch unbedingt wissenschaftsgläubigen Äußerungen, die jede kritische Distanz vermissen lassen. Kürzlich habe ich mal so einen Artikel gefunden, wo es um absolute Panikmache geht. Titelbild zeige ich Ihnen erst später. Und zwar werden da Fotos aus Science-Fiction-Filmen genommen. Es werden siamesische Zwillinge fotografiert und ein Kind mit Lippenkiefer Gaumenspalte, das sind alles Missbildungen, die gab es schon immer. Und es wird so getan, als ob das bösartige Versuche von Gentechnologen wären, die mal ausprobiert hätten, was man alles so tun kann. Also das ist ein Artikel, der hat mit Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun, aber man kann natürlich super damit Panik machen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, wer die Zeitung liest und das Ganze als zutreffende Information betrachtet. Ich gucke mir nicht so böse an. dann gehört es dann hin. Aber so kommen Informationen zustande. Neben dieser Panikmache gibt es natürlich auch heute noch unbedingt wissenschaftsgläubige Äußerungen, die jede kritische Distanz vermissen lassen. Für jeden Laien, und auf diesem Gebiet sind eben nur sehr wenige wirklich Spezialisten, muss es als praktisch unmöglich angesehen werden, wirklich gültig informiert zu sein. Zu schnell bleibt man irgendwie einseitig und kaum gelingt es, der Entwicklung wirklich auf der Spur zu bleiben. Trotzdem werden wir versuchen müssen, uns ein einigermaßen zutreffendes Bild zu machen, um zu einer prinzipiellen Einschätzung zu kommen. Für diese prinzipielle Einschätzung ist sicherlich nicht unbedingt die neueste Detailkenntnis erforderlich. Wir sollten uns aber dieses Mangels bei unserer Stellungnahme bewusst sein und unsere eigene Haltung nicht gar zu dogmatisch festklopfen. Und gleichzeitig sollten wir damit einverstanden sein, wenn gesetzliche Regelungen mit einer gewissen Vorläufigkeit getroffen werden. Änderungen werden immer wieder diskutiert werden müssen. Der Bundestag hat gerade jetzt eine erste Änderung des Gentechnologiegesetzes beschlossen. Da merkt man, wie schnell das ging. Als ich das Referat das erste Mal gehalten habe, gab es noch gar kein Gentechnologiegesetz. Und ich wusste damals noch nicht einmal, was sinngemäß drinstehen wird. Und jetzt ist schon die erste Änderung. Entweder ist sie gerade durch oder sie kommt gerade durch. Sie sollte jedenfalls eigentlich am 1.10. verabschiedet werden. Also, jetzt kommt das Positive. Chancen der Gentechnologie. Für völlig unterschiedliche Anwendungsbereiche lassen sich heute gentechnologische Lösungsmöglichkeiten vorstellen und sie sind auch schon realisiert. Bisher erfolgte die Nutzbarmachung natürlicher Nahrungsquellen für den Menschen durch Züchtung. Ob es sich dabei um unsere Kulturpflanzen wie Kartoffel, Mais, Getreide, Gemüse, Obst oder um die Züchtung von bestimmten Tierrassen handelt, schon lange versucht der Mensch durch Auswahl vorteilhaft erscheinender Merkmale und gezielte Vermehrung der bestimmten Individuen zu günstigen Zuchtrassen zu kommen. Diese Methode ist langwierig, da immer wieder das Wachstum neuer Generationen abgewartet werden muss. Und sie ist unsicher, da immer auch Erbmerkmale, die nicht gewünscht werden, mit vererbt werden. Durch gentechnologische Maßnahmen können ganz bestimmte Merkmale in die Keimbahn eines Lebewesens eingebaut werden, beziehungsweise unerwünschte Erbmerkmale unterdrückt oder entfernt werden. Also ganz so funktioniert das noch nicht, dass man sozusagen am Reißbrett sich die Kuh unserer Wünsche entwirft oder eben die eierlegende Wollmilchsau und dann gentechnologisch das baut. So funktioniert es noch nicht. Aber im Prinzip ist das die Richtung, in die der Zug fährt. Und so ist zum Beispiel zu erwarten, dass neue Getreiderassen hergestellt werden können, die widerstandsfähiger sind gegen bestimmte klimatische Verhältnisse oder denen ein Resistenzfaktor gegen Unkrautvertilgungsmittel eingebaut werden kann. Und der Vorteil liegt auf der Hand. In Gebieten, die bisher wegen klimatischer Verhältnisse sich nicht ausreichend selbst versorgen können, könnte durch diese Methoden eine deutliche Besserung erzielt werden. Gerade in den letzten Tagen habe ich im Fernsehen was gesehen, dass die irgendein Grünzeug hergestellt haben, man muss ja jetzt sagen hergestellt haben, das in relativ versalztem Boden wächst und Nahrungsmittel produziert. Also das ist ja ein Problem in vielen so heißen Ländern, den versalzt der Boden, weil sie falsch bewässern. Und wenn der Boden einmal versalzt ist, dann ist er hin und da wächst auch nie wieder was. Und jetzt gibt es also so die ersten Ansätze, Nahrungsmittel wachsen zu lassen auf versalztem oder wenigstens relativ versalztem Boden. Das würde weitergehen, man müsste Meerwasser nicht total entsalzen, sondern bräuchte es nur halbwegs entsalzen und könnte damit ganze Felder bewässern. Also, das wäre schon was Schönes. Durch geeigneten Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln wären Ernteerträge zu steigern. Es wird versucht, Pflanzen herzustellen, die mehr Stickstoff aus der Luft entnehmen können. Durch diese Maßnahmen könnte Dünger gespart werden. Möglicherweise würden ärmere Länder von der teuren Einfuhr von Kunstdünger entlastet, und bei uns könnte sich vielleicht das Problem der Überdüngung entschärfen. Weiterhin gibt es Versuche, Pflanzen mit einem für Menschen wertvolleren Aminosäuremuster herzustellen, um damit Unterernährung und Mangelerkrankungen zu bekämpfen. Wenn diese Versuche erfolgreich verlaufen, wäre es denkbar, dass wesentliche Probleme, die uns heute beschäftigen, besser lösbar wären. Ein Wermutstropfen muss ich aber trotzdem, obwohl es gerade ums Positive geht, in diesem Zusammenhang gleich in den süßen Wein dieser Zukunftsmusik gießen. Länder der dritten Welt wären dann zwar nicht mehr von der Einfuhr von Kunstdünger abhängig, aber sie wären von biologischen Fabriken abhängig, die ihnen die entsprechenden Pflanzen liefern. Ob dieser Gesichtspunkt weniger problematisch ist, als die Abhängigkeit von Kunstdünger oder Pflanzenschutzmitteln, das ist ja schließlich noch fraglich. Eine weitere Möglichkeit scheint in der Herstellung von Bakterien zu liegen, die als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel ökologisch besser verträglich wären als chemische Substanzen. Und von besonderem Interesse ist ja die Herstellung von Bakterien, die schädliche Stoffe gezielt vernichten. Und so gibt es inzwischen Bakterien, die Ölverschmutzungen auffressen. Also, wenn da wieder mal so ein Tanker irgendwo aufläuft und einen riesen Ölteppich macht, scheint die bessere Alternative zu sein, diesen Ölteppich mit Bakterien abfressen zu lassen, als mit irgendwelchen Lösungsmitteln auflösen zu lassen. Insgesamt gibt es in diese Richtung weitere faszinierende Perspektiven. Eine ganz entscheidende Bedeutung haben jedoch die verschiedenen gentechnologischen Methoden in der Medizin. Führende Unternehmensberater in den USA gehen davon aus, dass auf absehbare Zeit die Gentechnologie ihren Markt zu 80% in der Humanmedizin haben wird. Da passiert das Entscheidende in der nächsten Zeit. Viele dieser Techniken sind für uns heute schon selbstverständlich geworden. So werden auf gentechnologischem Weg monoklonale Antikörper zur Diagnostik von viralen Infektionskrankheiten und Krebserkrankungen hergestellt. Also, das funktioniert folgendermaßen. Jede Zelle, jedes Körpereiweiß stellt einen Antikörper dar, stellt ein Antigen dar, gegen den man ganz gezielt einen Antikörper entweder findet im menschlichen Körper oder konstruieren kann. Also so funktioniert unsere ganze Immunabwehr. Wenn jemand von uns einen Schnupfen hat, dann sind die Viren Antigene. Und unser Immunsystem produziert dagegen Antikörper. Die Antikörper fressen die Antigene auf und der Schnupfen ist vorbei. So funktioniert es, und wenn es noch nicht funktioniert, gibt es Schwierigkeiten. Für jedes Antigen gibt es immer einen spezifischen Antikörper. Und jetzt gibt es folgendes Modell. Krebszellen zum Beispiel. Krebszellen unterscheiden sich an irgendwelchen Stellen von normalen Körperzellen. Es geht dann darum zu finden, an welcher Stelle, wo sind sie anders. Und gegen diese Stelle, die anders ist als eine normale Körperzelle, einen Antikörper zu entwickeln. Mit diesem Antikörper könnte man zunächst Folgendes machen, und das funktioniert zum Teil schon: Man belädt den zum Beispiel radioaktiv, spritzt den in den Menschen oder in das Tier rein, dann legt sich dieser Antikörper an diese Krebszellen, man macht anschließend ein Sintigramm, das heißt, man guckt, wo reichen sich jetzt diese radioaktiven Partikel an, und man weiß, hat der Patient Metastasen, ja, nein, hat der Patient einen Rezidiv nach einer Operation, funktioniert die Therapie, die wir eingeschlagen haben. Das ist das eine Modell. Das nächste Modell ist, wir nehmen Antikörper, die wir nicht nur einfach radioaktiv beladen, um dann hinterher eine Diagnostik zu machen, sondern wir suchen uns Antikörper, die in der Lage sind, diese Krebszellen umzubringen. Das Ideal wäre also, gibt es noch nicht, aber das ist so die Idee, wir finden Antikörper, die nur und wirklich nur an diese Krebszellen gehen. Die bringen die Krebszellen um, lassen alle anderen Zellen im Körper in Ruhe, und wir hätten das nebenwirkungsfreie Krebsmedikament. Soweit sind wir nicht. Ein wesentliches Problem ist, dass die blöden Krebszellen auch andauernd ihre Antigenstruktur ändern. Die werden im Laufe der Zeit immer undifferenziert und immer bösartiger. Aber immerhin, das wäre schon mal so eine Idee. In einem anderen Zusammenhang benutzen wir Gentechnologie schon durchaus alltäglich. Wir haben Probleme bei Patienten, wo wir den Verdacht auf Tuberkulose haben. Tuberkulose ist ja nun keine so seltene Erkrankung. In der dritten Welt schon gar nicht, aber auch bei uns hier nicht. Tuberkulose-Diagnostik ist deswegen ziemlich nervig für den Patienten, für die Doktors und für unser Gesundheitswesen, weil Man muss auf eine relativ aufwendige Art und Weise Material von Patienten gewinnen, also Sputum, Magensaft oder was es da sonst so gibt, und musste bisher aus diesem Material Kulturen anlegen, Tuberkelbakterien wachsen lassen. Diese blöden Bakterien wachsen nur irrsinnig langsam. Und ob jemand Tuberkel negativ war oder nicht, wusste man nach frühestens 8 Wochen. Und stellen Sie sich mal einen Lehrer, Katechetin vor, die 8 Wochen auf Verdacht, weil sie vielleicht eine Tuberkulose haben könnte, warten muss, ob diese blöde Kultur nun positiv wird oder nicht. Inzwischen funktioniert das gentechnologisch folgendermaßen. Man hat für eine Reihe von Bakterien, dazu gehört auch das Tuberkelbakterium, hat man aus deren Chromosomen, aus deren Eiweißkörpern, eine typische Folge von Eiweißen herausgefiltert, die nur bei Tuberkelbakterien vorkommen und bei keinen anderen Bakterien. Dann hat man gentechnologisch das dazu passende Spiegelbild konstruiert. Und auf einer relativ einfachen Weise macht man nun Folgendes. Man vermehrt, wenn er da ist, diese Sequenz von Aminosäuren im Reagenzglas zügig und kann sie dann nachweisen. Das nennt man Polymerase-Kettenreaktion. Das brauchen Sie nicht zu wissen. Das ist kein Ausdruck, der einem in der normalen Zeitung begegnet. Und wir haben eine zuverlässige Antwort innerhalb von 10 Tagen. Diese Antwort ist so zuverlässig, dass wir damit ein einziges Tuberkelbakterium nachweisen. Die Nachweisgrenze ist eines. Also ist in dem Material eins drin, weisen das nach, ist keins drin, ist das Ganze negativ. Und das in 10 Tagen. In dem Fall, dass Sie denken, das wäre nur optimistisch zu bewerten, ist natürlich ein Irrtum. Weil damit, dass wir eines nachweisen, führt es dazu, da braucht auf dem Transportweg oder im Labor nur einer mal schräg zu husten. Dann ist es auch positiv. Oder die haben im Labor 10 solche Proben nebeneinander. Und 2 davon sind positiv und 18 negativ. Und irgendeiner bläst da mal ein bisschen rein. Tja. Und so haben wir mit allem, was sich toll anhört, auch unsere Probleme, weil wenn dann so ein einziges Tuberkelbakterium da so ein bisschen rumfährt, dann war es auch nichts. Selbstverständlich ist uns heute die unbegrenzte Verfügbarkeit von menschlichem Insulin. Menschliches Insulin wird seit 1982 gentechnologisch hergestellt. Praktisch daran ist nicht nur die unbegrenzte Verfügbarkeit, praktisch daran ist auch, dass es absolut sauber ist. Und wie wichtig saubere Medikamente sind, das haben Sie sicher mitbekommen, seit unser Bundesgesundheitsminister die Probleme damit hat, wie das eigentlich mit den Bluttransfusionen ist und ob die eigentlich AIDS-frei waren oder ob sie es nicht waren. Und solange man irgendwelche Eiweißstoffe, und Insulin ist ein Eiweiß, aus Tieren oder eben aus Menschen rausholen muss, war immer die Frage, ist das Zeug wirklich sauber? Und 1983 war das eben noch, oder 82 war das noch so eine Sache, da wusste man, hatte man den AIDS-Erreger nicht identifiziert. Man wusste damals nicht, wie man ihn, wenn man ihn identifiziert hätte, wie man ihn inaktiviert. Prinzipiell wäre es also damals möglich gewesen, auch mit Insulin AIDS zu übertragen, wenn man aus einem Menschen Insulin gewonnen hat. Ich glaube, es ist aber damals nicht passiert. Also, dieses Insulin oder die gentechnologisch hergestellten Eiweißstoffe sind absolut sauber. Und das funktioniert so mit dem Insulin, also mit diesem Hormon, was den Blutzuckerspiegel reguliert. Das wird bestimmten Bakterien, Escherichia coli heißen die, E. coli, denen wird dieses menschliche Gen für Insulin eingepflanzt und dann produzieren sie in beliebiger Menge menschliches Insulin. Die freie Verfügbarkeit eines sicheren Hepatitis B-Impfstoffes. Hepatitis B, das ist die Gelbsucht, die sich insbesondere Krankenschwester, Ärzte und ähnliche Leute gerne an kranken Patienten wohnen. Und die Hepatitis B führt leider nicht ganz selten auch dazu, dass Menschen sterben oder chronisch krank sind. Also gegen Hepatitis B sollte eigentlich jede Krankenschwester und jeder Arzt, alle MTAs in Labors geimpft sein. Und bei der Hepatitis B-Impfung war es nun in der Tat so. Die ersten Chargen, diese Impfung gibt es seit 84 etwa, waren rückblickend nicht sicher AIDS-frei. Weil damals wurde das aus Menschen geholt, die Antikörper. Aber ganz abgesehen davon, wenn man so einen Impfstoff aus Menschen holen muss, wie will man eigentlich an genügend Impfstoff kommen? Seit 86 wird er in Deutschland ausschließlich gentechnologisch hergestellt und gucken, haben wir was hinterher. Diese freie Verfügbarkeit eines sicheren Hepatitis B-Impfstoffs ist nur durch gentechnologische Maßnahmen möglich. Das preislich einigermaßen erträgliche Interferon, preislich erträglich ist ja heutzutage schließlich auch wichtig, und das Interferon hat in der Therapie leider nicht so viel gehalten, wie man einmal gedacht hat. Interferon ist ein körpereigener Stoff, der Viren umbringen kann. Das funktioniert aber leider nicht so, wie man das vor 15 Jahren mal gedacht hat. Aber so eine Interferontherapie, die wird jetzt gerade bei der Hepatitis B eingeführt, die kostet ganz schnell mal eben einen sechsstelligen Betrag für einen Patienten. Also fünfstellig sowieso, da reden wir ja schon gar nicht mehr drüber. So 20, 30, 40.000 sowieso. Und wenn man es dann aber wirklich durchziehen will, kostet es auch ohne weiteres 100.000 Mark. Und wir haben in unserem Gesundheitswesen gewisse finanzielle Probleme. Die ausreichende und bezahlbare Verfügbarkeit von Blutgerinnungsfaktoren, das ist bei uns in Kalmbach und Wildbad ganz interessant, wir haben da so einen, irgendwie ist in unserem oberen Ennstal, gibt es ganz besonders viele Bluter. Das ist halt so, da gibt es so despektierliche Äußerungen, die sind halt früher aus dem Tal nicht rausgekommen. Und, also jedenfalls gibt es bei uns sehr viele, also gemessen daran, wie wenig Einwohner wir haben, sehr viele Bluter. Und es ist halt ein Unterschied, ob ich so rein theoretisch weiß, es gibt genug Blutgerinnungsfaktoren oder es gibt nicht genug Blutgerinnungsfaktoren, aber eine unserer Krankenschwestern ist die Mutter eines Bluters. Und das dann live mitzuerleben, wie die Diskussion im Fernsehen sieht, weil sie nicht weiß, ob die Blutgerinnungsfaktoren, die ihr Sohn in den letzten 10 Jahren gekriegt hat, ob da AIDS-Virus drin war oder nicht, dann denkt man plötzlich, bloß gut, dass es wenigstens inzwischen absolut saubere und billigere Blutgerinnungsfaktoren gibt. Insgesamt ist zu erwarten, dass unsere therapeutischen Möglichkeiten weiter ausgeweitet werden und dass diese therapeutischen Möglichkeiten billiger und sicherer werden. Durch diagnostische Maßnahmen am genetischen Code können heute mit einigermaßener Sicherheit Erkrankungen bereits vor der Geburt diagnostiziert werden und entsprechende therapeutische oder prophylaktische Maßnahmen ergriffen werden. Bei einer Reihe von Erbkrankheiten ist durch rechtzeitige Therapie bzw. durch rechtzeitiges Weglassen schädigender Substanzen eine Behinderung oder Erkrankung des Kindes zu vermeiden. Also nicht jeder vorgeburtliche Nachweis einer Krankheit führt zur Empfehlung der Abtreibung. Das kann auch einfach dazu führen, dass man der Mutter sagt, sie soll kein Phenylalanin essen, also sich phenylalaninfrei ernähren, das geht. Und damit wird das Kind eine bestimmte Erkrankung nicht bekommen. Nur diese Erkrankungen, die da zur Rede stehen, sind insgesamt sehr selten. Inzwischen hat es den ersten Versuch gegeben, eine Krankheit zu bessern, dass man Kindern, die an einer schweren Immunschwäche litten, eigene, genetisch veränderte weiße Blutkörperchen eingespritzt hat. Das ging auch durch unsere Zeitungen. Das sind in Amerika so kleine Kinder, die laufen in so Raumanzügen rum, weil die absolut steril aufwachsen müssen und irgendwann geht es halt mal schief, die sterben so unter optimalen Bedingungen im Alter von 10 bis 12 Jahren. Und das ist jetzt gerade in den letzten Monaten passiert, dass man deren eigene weiße Blutkörperchen, die sind für die Immunabwehr zuständig, genommen hat, vorher natürlich rausgekriegt hat, welches Gen ist bei denen kaputt, dieses Gen in die weißen Blutkörperchen eingepflanzt hat, denen ihre eigenen weißen Blutkörperchen gespritzt hat. Das hält eine Weile und die können sich eine Weile normal bewegen. Nicht im Raumanzug. Und dann muss man es halt entweder wieder spritzen oder sie müssen sich wieder den Raumanzug anziehen. Wie das auf lange Sicht weitergeht, weiß man noch nicht, weil es ist halt funkelnagelneu. Diese Kinder nehmen inzwischen am normalen Schulunterricht teil. In den nächsten Monaten, also gerade jetzt, wird der Versuch unternommen, Patienten mit Mukoviszidose, das ist eine relativ häufige Erkrankung, das könnte gut sein, dass Ihnen solche Patienten auch begegnen. Mukoviszidose ist eine Erkrankung, die dazu führt, dass die Bronchien einen viel zu zähen Schleim produzieren. Der ist so zäh, dass der nicht abgehustet werden kann. Und die Kinder und inzwischen Erwachsenen bekommen immer wieder Lungenentzündungen. Irgendwann sind die Bronchien und die Lunge kaputt. Und im Augenblick ist die normale Lebenserwartung irgendwas zwischen 20 und 30 Jahre. Und dann sterben die Patienten, weil die Lunge einfach kaputt ist. In den nächsten Monaten jetzt, irgendwann jetzt, wird der Versuch unternommen, Patienten mit Mukoviszidose genetisch veränderte Bronchialzellen in den Bronchialbaum zu geben, in der Hoffnung, dass diese Zellen dann ausreichend normalen Schleim bilden. Eine der ersten Patientinnen, die dafür vorgesehen ist, von der kam auch im Fernsehen ein Interview, stand schon einmal auf der Warteliste für eine Herz-Lungen-Transplantation. Also die Doktors haben sie dann so wieder auf die Reihe gekriegt, aber immerhin, wenn man erstmal auf der Liste steht, dann wird es langsam knapp. Und das wäre natürlich eine atemberaubende Vorstellung. Die braucht keine Herz-Lungen-Transplantation, sondern die kriegt, weiß ich, in welchem Abstand, muss man halt mal ausprobieren, ab und zu mal ein paar Zellen zum Einatmen und das Problem ist gelöst. Ganz so toll funktioniert es nicht, aber irgendwo so. So positiv dieser Aspekt ist, befinden wir uns doch da auch schon an der Schnittstelle, an der es so schwer zu entscheiden ist, wo die Vorteile der Gentechnologie die Nachteile umschlagen. Also, die Risiken der Gentechnologie. Das schaffen wir noch. Ich weiß ja, dass Sie schon mal nervös sind. Die Einwände, die gegen gentechnologische Maßnahmen vorgetragen werden, sind im Wesentlichen in drei Punkten zusammenzufassen. Ich glaube, das machen wir das Licht da an. Also, Risiken der Gentechnologie und jetzt kommen diese drei Punkte. 1, 2, 3. Erstens, wir können die Folgen dessen, was wir begonnen haben, nicht ausreichend absehen. Die Neuentwicklung all dieser Möglichkeiten geht so schnell vor sich, dass wir eine Bewertung gar nicht vornehmen können. Ein wenig mag es uns wie jenen schwarzen Trägern des Afrika-Forschers David Livingstone gehen, die nach einigen Tagen zügigen Marschierens nicht mehr weiter wollten. Die Last war ihnen nicht zu schwer geworden, aber, so begründeten sie ihren Streik, ihre Seele war nicht mehr mitgekommen. Manche schlagen das vor. Kann man nicht einfach, was Gentechnologie angeht, mal eine Pause machen? Lasst uns doch mal 2 Jahre drüber nachdenken. Der Vorschlag ist aus verschiedenen Gründen völlig unrealistisch. Wir fühlen uns inmitten unseres Fortschritts nicht mehr zu Hause und können nicht mehr ausreichend sicher beurteilen, ob die Richtung unseres Fortschritts eigentlich stimmt. Manche Befürworter der Gentechnologie sind der Meinung, dass all die entsprechenden Technologien doch nichts anderes als eine effizientere Form von Züchtung seien, die der Mensch schließlich schon immer betreibe. Und dieses Argument stimmt natürlich nicht. Züchtung geschieht immer viel langsamer, sodass eventuelle Auswirkungen besser abzuschätzen sind. Und weiterhin ist Züchtung an Menschen im größeren Umfang in unserer Zeit praktisch auszuschließen. Selbst St. Adolf konnte das nicht, weil er einfach keine Zeit dafür gehabt hat. Gentechnologische Maßnahmen am Menschen werden jedoch durchgeführt. Wir können bei aller gentechnologischen Arbeit nicht sicher abschätzen, welche Auswirkungen sie möglicherweise haben könnten. So besteht zum Beispiel die Sorge, dass ölfressende Bakterien an irgendeiner Stelle in ein ökologisches Gleichgewicht eingreifen und dass diese freigesetzten, hergestellten Bakterien nicht mehr zurückzuholen sind. Jede Chemikalie wird durch Verdünnung irgendwann einmal unwirksam, selbst wenn sie bis dahin viel Schaden angerichtet hat. Dioxin ist irgendwann so dünn, dass es keinen Schaden mehr anrichtet. Hergestellte Lebewesen können sich möglicherweise völlig unkontrolliert vermehren. Das verdünnt sich nicht, wenn man Pech hat. Wenn man Pech hat, dass bestimmte Erkrankungen auszurotten wären. Vielleicht muss man dann aber befürchten, dass unsere Gesellschaft, also dass wir, gesundheitliches Leid als selbstverschuldet ansehen und die Bereitschaft zu helfen und zu tragen weiter nachlässt. Was könnte möglicherweise einer Mutter geschehen, die sich weigert, ihr mongoloides Kind abzutreiben? Könnte unsere Gesellschaft es nicht als unverantwortlich ansehen und eine solche Familie diskriminieren? Wenn es nicht mehr unvermeidbares Schicksal, sondern Verantwortung, ja Schuld ist, ob behinderte Menschen zur Welt kommen, könnte sich unser Wertesystem gerade umkehren. Das ist ein Zitat von dem Herrn Bender, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Oder ein berühmter Genetiker hat 1970 einmal gesagt, kein Elternpaar wird in dieser Zukunft das Recht haben, die Gesellschaft mit einem missgestalteten oder geistig unfähigen Kind zu belasten. Erstens also, wir können die Folgen nicht absehen. Zweitens, unser Misstrauen dem Menschen gegenüber ist so groß, dass wir das ungeheure Missbrauchspotenzial, das in den gentechnologischen Möglichkeiten liegt, fürchten. Bei dieser Sorge geht es gar nicht einmal um die Horrorvision, dass jemand auf die Idee kommen könnte, sich Menschen so herzustellen, wie er sie für irgendeinen Zweck braucht. Also zum Beispiel eine Armee völlig williger Soldaten oder ein Heer passender Arbeitssklaven für irgendeine unangenehme oder gefährliche Tätigkeit. Also so Brave New World. Natürlich könnte auch das passieren. Aber die Sorge um einen möglichen Missbrauch fängt schon in viel kleineren, in völlig realistischen und in zeitlich naheliegenden Dimensionen an. So ist es bei uns üblich, dass Eltern, auf deren Wunsch hin, das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes mitgeteilt wird. Das kann man mit Sonographie oder nach der Amniozentese feststellen. Aber diese Mitteilung soll jedoch nicht vor der 14. Schwangerschaftswoche erfolgen, weil befürchtet wird, dass im Falle des weniger erwünschten Geschlechts des Kindes eine Abtreibung unter Vorschützen sozialer Not angestrebt wird. Aus praktischer Erfahrung geht das Misstrauen Eltern gegenüber so weit, sie könnten zu solchen Maßnahmen bereit sein. Und die Idee ist sicherlich auch erst nachträglich gekommen, nachdem man die Erfahrung gemacht hat. Nun ist ohne weiteres zu erwarten, dass mit zunehmenden pränatalen diagnostischen Möglichkeiten, mit zunehmenden vorgeburtlichen diagnostischen Möglichkeiten, ein entsprechender Wunschkatalog zusammengestellt wird, dem ein Kind entsprechen muss. Andernfalls könnte die soziale Indikation zu einer Abtreibung gesucht werden oder eines Tages gegeben sein. Im Deutschen Sonntagsblatt fand ich eine Karikatur. Ein Arzt zeigt einer schwangeren Frau ein Baby auf einem Monitor und fragt sie, so etwa wird ihr Kind aussehen. Wollen Sie es? Es gibt ein Modell, dass man eine befruchtete Eizelle teilt, dann die eine Hälfte einfriert und die andere sich im Reagenzglas entwickeln lässt, als einen Zwilling, der von vornherein sterben soll. Wenn dieser Zwilling die gewünschten Eigenschaften hat, wird die eingefrorene Zelle der Mutter eingepflanzt
Und sie erhält dann ein Qualitätskind mit Garantiekarte. Eine andere, allerdings noch weit in der Zukunft liegende Möglichkeit wäre, dazu muss ich sagen, als ich das geschrieben habe, war das eine weit in der Zukunft liegende Möglichkeit. Ich glaube, inzwischen ist es Vergangenheit seit Anfang Oktober. Also, ich bleibe mal bei der Formulierung. Eine andere, allerdings noch weit in der Zukunft liegende Möglichkeit wäre, dass man sich aus einer Körperzelle, Entschuldigung, das ist wirklich noch Zukunft, dass man sich aus einer eigenen Körperzelle einen eineiigen Zwilling heranzüchten lässt, den man als Ersatzteillager benutzen könnte, wenn man für eine Organtransplantation ein immunologisch passendes Organ braucht. Also man macht das, die Idee ist die, man stellt fest, dass einem leider die Nieren gerade kaputt gehen. Dann geht man halt so lange an die Dialyse, bis man aus einer eigenen Körperzelle sich sozusagen einen Zwilling hat heranzüchten lassen. Den schlachtet man dann aus, holt sich von dem die Nieren für sich selbst und hat dann damit Nieren, die sicher verträglich sind. Man bräuchte keine Medikamente nehmen, die die körpereigene Immunabwehr unterdrücken. Das wäre alles in Ordnung.
Aber der Zwilling muss doch dann dasselbe Alter oder dieselbe Körpergröße
haben. Nein, nicht haben. Für die meisten Organe, die zu Transplantationen verwendet werden, ist das nicht nötig und für Nieren ist es überhaupt nicht nötig. Schon die Nieren eines Kleinkindes haben so viel Reserven, dass sie für einen Erwachsenen völlig zwanglos ausreichen. Nö. Und gerade bei Nieren, im Gegensatz zum Herzen, ist es auch so, die kommen sowieso nicht an die Stelle, wo unsere eigenen gesessen haben, sondern die kommen, also die eine normalerweise, kommt vorne in den Bauch rein. Da ist es leichter zu operieren, die ganze Technik ist einfach und es sind auch diagnostisch leichter zu überwachen. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Das wäre, gerade bei Nieren, könnte man sich das ganz gut vorstellen, weil man die Zeit, also zwischen, ich merke, dass ich demnächst eine Niere brauche und dem Punkt, wo sie unbedingt da sein muss, beliebig ausweiten kann, weil das mit künstlichen Nieren mit der Dialyse ja zu überbrücken ist. Bei Herzen funktioniert das nicht so richtig, bei Leber auch nicht, aber bei Nieren wäre das wäre also ein Modell, wo man sich das ganz zwanglos vorstellen könnte. Ich züchte mir einen eineiigen Zwilling. Also da liegt im Augenblick das Problem noch, das ist wirklich noch ein Problem, dass man derzeit aus Körperzellen es noch nicht geschafft hatte, die Gene so anzuschalten, dass alle Gene wieder eingeschaltet werden. Das funktioniert bisher nicht. Im Augenblick kann man aus Hautzellen nur Haut machen und aus weißen Blutkörperchen nur weiße Blutkörperchen. Es funktioniert noch nicht, dass man aus Hautzellen eine Niere machen kann. Theoretisch muss das gehen. Also irgendwann wird das funktionieren. Weil jede unserer Zellen hat den kompletten Chromosomensatz. Jede Zelle hat sämtliche Erbinformationen. Also in einer Hautzelle sind die Erbinformationen für die Niere, fürs Herz, für die Haare, für alles mit drin. Es muss gehen. Da muss man lang genug forschen. In den USA, und das ist inzwischen schon ein paar Jahre her, soll eine Frau die gerichtliche Genehmigung anstreben, wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht, sich vom Sperma ihres Vaters befruchten zu lassen, dann das Kind abzutreiben, um damit für ihren Vater, der an irgendeiner Erkrankung leidet, immunologisch besonders verträgliches Gewebe zu erhalten. Der Philosoph Hans Jonas meint zu diesem Thema, also da Punkt 2, kein Wunsch ist so pervers wie der nach Selbstreplizierung. Das wäre doch eigentlich auch ganz schön, es gäbe noch einen, der so schön und intelligent und gebildet ist wie ich, nicht? Ja, ich weiß, andere sind der Meinung, einer von der Sorte reicht. Aber kein Wunsch ist so pervers wie der nach Selbstreplizierung, noch so zynisch utilitaristisch wie der nach homogenen Arbeitsteams, noch so wissenschaftsfanatisch wie der nach erbgleichen Forschungsobjekten, als dass er nicht beim Angebot der Erfüllbarkeit Bieter und Fürsprecher unter den Kindern Adams und Evas fände. Und was wir ja sicher alle schon wissen, dass es in Amerika eine Spermabank von Nobelpreisträgern gibt und natürlich jede Menge Anträge von Frauen, sich mit solchem Erbgut befruchten zu lassen. Und wenn es dann demnächst mehr weibliche Nobelpreisträgerinnen gibt, dann kann man sich mal überlegen, wie man das anders machen kann. Drittens, wir wissen doch gar nicht, wohin wir eigentlich wollen. Schon Albert Einstein hat gesagt, dass wir in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele leben. Inzwischen sind die Mittel noch besser geworden, Ziele und Werte sind nicht mehr erkennbar. Während wir bei der Frage nach dem Einsatz von Atomenergie noch eindeutig sagen können, was daran gut, was Missbrauch und was Unfall ist, können wir bei dem Thema Gentechnologie selbst diese Frage oft nicht mehr klären. Sind menschliche Embryonen als Ersatzteillager wünschenswert oder ein Verbrechen an der Menschheit? Ist der Wunsch nach Qualitätskindern ein Zeichen menschlichen Fortschritts oder ethisch verwerflich? Eine wesentliche Gefahr in all dem, was mit Gentechnologie zusammenhängt, liegt darin, dass sie uns zu Ufern führt und zu Ufern führen könnte, an die wir nie kommen wollten. Eine Humangenetikerin stellte vor der EKD-Synode die Frage, wollen wir alles, was wir können? Dürfen wir alles, was wir können? Müssen wir alles tun, was wir können? Können wir schon alles, was wir können wollen? Und wissen wir denn eigentlich, was wir wollen? Die Antwort liegt für diese Professorin in der Äußerung, damit spreche ich das Menschenbild und Weltbild an, das jeder von uns in sich trägt und mit dem er in Ausgewogenheit leben muss, das sich ständig wandelt und dem Zeitgeist folgend Ergänzungen und Korrekturen erfährt. Unser Menschen- und Weltbild, das sich dem Zeitgeist folgend wandelt und Ergänzungen und Korrekturen erfährt. Machen wir Pause.